Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gestern noch hatten die USA und Iran Gespräche geführt, um eine diplomatische Lösung im Nahostkrieg zu finden. Offenbar ohne Ergebnis. Die US-Armee hat erneut Ziele im Iran angegriffen, nachdem die Revolutionsgarde wieder ein Containerschiff in der Straße von Hormuz beschossen hatte. Daraufhin attackierte Iran US-Ziele in Jordanien und in den Golfstaaten. Nach Angaben aus Teheran ist die Meerenge wieder gesperrt. US-Präsident Trump und das US-Regionalkommando sagen dagegen, sie sei offen.
Bilder aus der Nacht, veröffentlicht von der US-Armee. Startende Kampfjets und Raketen attackieren Ziele in Iran. Mehr als 140, darunter nach US-Angaben iranische Raketen- und Drohnenstellungen sowie Munitionsdepots. Ein iranischer Soldat soll getötet worden sein. Weitere Angriffe auch heute am Nachmittag. Die US-Attacken, eine Reaktion, nachdem die Islamische Revolutionsgarde erneut ein Containerschiff in der Straße von Hormuz beschossen hatte. Das Schiff habe eine nicht genehmigte Route befahren, heißt es von der Revolutionsgarde. Iran beansprucht die volle Kontrolle über die Durchfahrt der Meerenge. Ein Nachrichtensprecher im Staatsfernsehen verließ die Erklärung. Die Behörde für die Straße des Persischen Golf erklärt, dass eine Durchfahrt durch die Straße von Hormuz derzeit aufgrund der jüngsten illegalen Bewegungen der US-Streitkräfte in der Region nicht möglich sei. Keinem Schiff werde die Durchfahrt gestattet. Mohsen Rezai, der Militärberater des obersten iranischen Führers Mojtaba Khamenei, sagt heute, die Meerenge sei wichtiger als Dutzende Atombomben und die Islamische Republik Iran werde sie schützen. In der Nacht attackiert Iran US-Militärbasen in mehreren Golfstaaten. Die USA warnen die iranische Führung. Die Iraner müssen ihr Haus in Ordnung bringen. Die Leute, die Raketen und Drohnen auf Schiffe abfeuern, müssen sicherstellen, dass sie sich mit denjenigen abstimmen, die über das Friedensabkommen verhandeln und dass sie alle auf derselben Linie liegen. Denn mein Eindruck ist, das ist nicht der Fall. Die gegenseitigen Angriffe dauern trotz der Übergangsvereinbarung an. Eigentlich soll sie die Straße von Hormuz wieder öffnen und den Krieg nach weiteren 60 Tagen Verhandlungen beenden.
Die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Schwertner, hat das milliardenschwere Rüstungsgeschäft mit Kanada kritisiert. Dabei geht es um den Bau von 12 U-Booten. Im ARD-Sommerinterview sagte Schwertner, niemand freue sich, Dinge herzustellen, die eigentlich in einem Krieg eingesetzt werden sollen.
Die Linke will eine konsequente Friedenspartei sein. Deshalb kritisiert deren Vorsitzende Ines Schwertner im ARD-Sommerinterview den kürzlich verkündeten milliardenschweren Rüstungsdeal mit Kanada scharf. Dass durch den Bau von U-Booten in Deutschland auch neue Jobs entstehen, ändere daran nichts, so Schwertner.
Weil ich einerseits sage, dass wir nicht nur in die Rüstungsindustrie investieren dürfen, weil wir das politisch falsch finden, sondern auch, weil die Jobs, die in der Rüstungsindustrie jetzt dazukommen, nicht den massiven Wegfall und die Deindustrialisierung, die wir auf der anderen Seite erleben, nicht kompensieren können.
Im Interview mit dem stellvertretenden Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Matthias Deiß kündigte Schwertner bundesweite Proteste gegen die Reformpläne der Bundesregierung an. So hatte die Linke bereits an diesem Wochenende zu Demonstrationen in mehreren Städten aufgerufen. Noch ist der Zulauf überschaubar. Hier in Düsseldorf beteiligten sich gestern etwa 350 Menschen.
Jetzt rufen auch langsam die Gewerkschaften dazu auf. Und das ist ja das wichtige Signal. Wir brauchen breite Bündnisse gegen diesen Sozialkahlschlag.
Schwertner und ihre Partei positionieren sich klar gegen die CDU. Allerdings könnte im Osten eine Zusammenarbeit beider Parteien nach den Landtagswahlen im Herbst notwendig werden. Doch das Verhältnis ist durch den Faschismusvergleich von Schwertners neuen Co-Vorsitzenden Pantisano weiterhin belastet. Der CDU-Generalsekretär wird deutlich.
Wer uns nur im Ansatz mit Faschisten vergleicht, ja in einen Topf wirft, wer die Gräueltaten der Faschisten damit verharmlost, der ist, ich muss es leider sagen, infam, geschichtsvergessen.
Im ARD-Sommerinterview legt Schwertner nun nach und wirft der CDU vor, sich nicht stark genug von der AfD abzugrenzen.
Wenn ein Elternteil nach einer Trennung keinen Unterhalt für seine Kinder zahlt, springt der Staat mit einem Vorschuss ein. Die Ausgaben dafür sind zuletzt deutlich gestiegen. Daher plant Familienministerin Prien eine Kürzung. Sie will einen Gesetzentwurf vorlegen, nach dem der Unterhaltsvorschuss an Alleinerziehende nur noch bis zum 16. Geburtstag von Kindern gezahlt wird. Derzeit besteht dieser Anspruch bis zum 18. Geburtstag. Volkswagen steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Daher ist die Zukunft ganzer Produktionsstandorte ungewiss. Konzernchef Blume sagte nun aber der Bild am Sonntag, es gebe intelligentere Lösungen als Werksschließungen. Einsparungen in den Fabriken zeigten bereits erste Wirkung. Als gefährdet gelten die Werke in Zwickau, Emden, Hannover und das Audi-Werk in Neckarsulm. Berichten zufolge könnten weltweit 100.000 oder mehr Jobs wegfallen. Ja, und dazu schalten wir jetzt nach Hannover zu Bertil Starke. Was meint denn der VW-Chef mit intelligenteren Lösungen?
Ja, Konzernchef Oliver Blume wird da nicht konkret. Es ist aber kein Geheimnis. Bei Volkswagen denkt man darüber nach, für einzelne Standorte Kooperationen mit der Rüstungsindustrie einzugehen. Denkbar wäre auch, dass chinesische Partner ihre Wagen in VW-Werken in Deutschland für den europäischen Markt zusammenbauen lassen. All das würde Werke sichern. Es geht um eine Reaktion auf die schwache Auslastung. Aber, und das ist ganz wichtig, Oliver Blume hat sich in dem Bericht heute eben auch nicht dahingehend geäußert, dass er Standortschließung eine Absage erteilt hat. Das heißt, die Verunsicherung bei vielen Beschäftigten, ja, dürfte erstmal bleiben.
Und wie geht es jetzt weiter bei VW?
Ja, ich würde sagen, stürmisch, denn die Stimmung bei Volkswagen ist enorm aufgeheizt. Dementsprechend ist heute auch die Reaktion des Betriebsrates auf die Aussagen von Blume ausgefallen. Die Worte hätten keine Klarheit gebracht, sie hätten alles nur noch viel schlimmer gemacht, heißt es da. Der Vorstand, der hatte am Freitag ja auch ein Ultimatum der Arbeitnehmerseite verstreichen lassen. Er sollte sich der Belegschaft erklären, das ist aber nicht passieren. Jetzt wird es nach den Werksferien zu Betriebsversammlungen VW weiter kommen. Und da dürfte es ziemlich stürmisch und auch hoch hergehen.
Bertil Starke, vielen Dank nach Hannover. Koreanische Popmusik steht hoch im Kurs. Diese 7 jungen Männer sind die erfolgreichste K-Pop-Gruppe der Welt, BTS. Nach fast 4 Jahren Pause spielt die Boygroup aus Südkorea an diesem Wochenende die beiden einzigen Konzerte ihrer Welttournee in Deutschland. Bereits gestern feierten etwa 70.000 Fans das BTS-Comeback in München.
Tanzen wie BTS. Viele Fans kennen Choreografien und Songs auswendig. Rund um die südkoreanische Superboy-Group hat sich eine extrem treue Anhängerschaft gebildet. Auch Marcia fühlt sich BTS verbunden.
Also ich finde, es ist sehr vielseitig und es ist einfach wie so eine große Familie.
Eine große Familie. Wegen ihrer Loyalität nennen sich die Anhänger von BTS ARMY. Es gibt ein weltweites Fannetzwerk. Zu den zwei Konzerten in München kommen Anhänger aus ganz Europa und sogar aus Israel, wie Yarin und Elia.
Crazy, crazy.
Verrückt, tolle Sänger, tolle Tänzer, sie sind so nett zu den Fans. Die Lieder in koreanischer Sprache klingen einfach gut. Und das sind die 7 Jungs von BTS, die gerade Popgeschichte schreiben. Mehrere 100 Millionen Aufrufe alleine auf der Musikplattform Spotify, eine ausverkaufte Welttournee. Zweimal treten sie in München auf, hier Handyvideos vom ersten Konzert gestern Abend. BTS sind gecastet, gut ausgebildet und perfekt vermarktet. Ihr Image skandalfrei und freundlich, aber mit Songtexten, die ihre Fans berühren. Begeisterung nach dem gestrigen Auftritt.
Es war super! Oh,
das war ungefähr das beste Konzert, das nachdem wir jemals
waren. Wir sind morgen wieder dabei.
Wir kommen zum Sport. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft stehen England und Argentinien im Halbfinale. Das Team um Superstar Lionel Messi besiegte die Schweiz in der Verlängerung mit 3:1. England setzte sich gegen Norwegen ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1 durch.
Ståle Solbakkens Ärger ist verständlich. Seine Norweger sind ausgeschieden. Auch Thomas Tuchel ist genervt von der Spielweise seines Teams. Immerhin, England steht im Halbfinale. Bei mehr als 30 Grad und extrem hoher Luftfeuchtigkeit in Miami ist Norwegen zunächst sehr effektiv. Skjelderud mit einem Traumtor nach 36 Minuten. Die Engländer haben bis dahin viel Ballbesitz gegen kompakt verteidigende Nordländer. Erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit gelingt dem Favoriten der Ausgleich. Nach diesem Abstoß soll der Ball angeblich ein Kameraseil in luftiger Höhe berührt und die Flugrichtung verändert haben. Aufzuklären ist es nicht. Bellingham bleibt letztlich der Mann für die wichtigen Treffer. 11. Länderspieltor, das 8. bei Welt- und Europameisterschaften. In der Verlängerung ist es erneut Unterschiedsspieler Bellingham, der die Three Lions in ihr 4. WM-Halbfinale bringt. Der Traum vom 1. WM-Titel seit 1966 lebt für Kane, Bellingham und Co. Am Mittwoch geht es aber erstmal gegen Messi und seine Argentinier, weil sich die Schweiz in Kansas auch ein wenig selbst geschlagen hat. Nach einer Messi-Ecke der schon fast erwartbare Auftakt McAllister mit dem 1:0 für Argentinien. Die Schweiz zum ersten Mal in Rückstand bei dieser WM mit einer bemerkenswerten Reaktion. Ndoye gleicht aus nach 67 Minuten. Dann jedoch fliegt nach Videobeweis der bereits verwarnte Embolo mit Gelb-Rot vom Platz nach dieser Schwalbe an der Mittellinie. Die Eidgenossen retten sich in die Verlängerung. 8 Minuten vor dem Ende ebnet Alvarez dem Titelverteidiger den Weg ins Halbfinale. Kurz vor dem Abpfiff ist es Lautaro Martinez mit dem 3:1 Endstand. Argentinien damit zum 6. Mal in einem WM-Halbfinale. Bislang haben sie immer das Endspiel erreicht.
5 Wochen nach seinem Triumph bei den French Open kämpft Tennisprofi Alexander Zverev um den nächsten Grand-Slam-Titel. Im Finale von Wimbledon liefert er sich zur Stunde ein hochklassiges Match gegen die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner. Dieser hat bislang 2 und Zverev einen Satz gewonnen. Der 29-Jährige ist der erste Deutsche seit Boris Becker 1995, der im Wimbledon-Finale steht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Tour de France haben die Veranstalter wegen der hohen Temperaturen eine Etappe um 30 Kilometer verkürzt, um die Radprofis zu schützen. Auf dem 154 Kilometer langen Teilstück von Malmoor nach Ussel siegte der Niederländer Mathieu van der Poel im Sprint einer Ausreisergruppe ganz knapp vor dem Hauptfeld. Gesamtführender im gelben Trikot bleibt der Slowene Pogacar. Bester Deutscher ist weiterhin Florian Lipowitz auf Rang 7. Entwurzelte Bäume und überschwemmte Straßen in weiten Teilen Ostasiens hat ein heftiger Wirbelsturm für Verwüstungen gesorgt. Der Taifun Bavi war Anfang Juli im Pazifik entstanden. Später zog er an den Philippinen und an Taiwan vorbei. Gestern Abend erreichte Bavi die chinesische Provinz Zhejiang. Etwa 2 Millionen Menschen hatten vorsorglich ihre Häuser verlassen.
Paketshop-Besitzer Lin Zhongjin steht vor den Trümmern seines Eingangsdaches in der Provinz Zhejiang. Hier hat der Taifun mitten in der Nacht gewütet und viele Schäden angerichtet. Bevor der Taifun gekommen ist, hatten wir die Metallrahmen hier ganz fest angebunden. Aber am Ende waren wir machtlos. Alles ist zusammengebrochen. Viele Teile hat der Wind einfach weggeblasen. Mit Geschwindigkeiten von mehr als 140 Kilometern pro Stunde traf der Taifun auf die chinesische Küste. Bavi entwurzelte Bäume und überschwemmte Straßen. Etwa 2 Millionen Menschen waren zuvor in Sicherheit gebracht worden. Bilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigen Einsatzkräfte bei Aufräumarbeiten. Auch wenn sich der Taifun nun zu einem tropischen Sturm abgeschwächt hat, die Behörden sind weiterhin in Alarmbereitschaft. Denn wegen der heftigen Regenfälle drohen im Landesinneren Erdrutsche, Steinschläge und Sturzfluten.
Erst war er ein Gegner, dann ein treuer Verbündeter von US-Präsident Trump. Der einflussreiche republikanische US-Senator Lindsey Graham ist nach kurzer Krankheit überraschend gestorben. Der 71-Jährige war ein prominenter Unterstützer Israels und ein ausdrücklicher Gegner von Iran und Russland. In der Ukraine-Politik hat er sich lange für schärfere Sanktionen gegen Moskau eingesetzt, den offenen Konflikt mit Trump aber vermieden. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 13. Juli.
Von Dänemark zieht ein Höhentief zu uns. Im Norden und Osten, in der Nacht Wolken, im Nordwesten bilden sich Nebelfelder. An der Ostsee, nach Mitternacht lokal Schauer und Gewitter, am Tag zieht das Tief weiter Richtung Norden, dort dann einige dickere Quellwolken mit Schauern oder Gewittern. Von Brandenburg bis nach Sachsen beginnt der Tag grau und auch im Südwesten neben viel Sonne einige Schleierwolken und am Abend Quellwolken. In der Nacht 21 bis 9 Grad, am Tag 21 Grad auf Rügen, 36 Grad im Südwesten. Am Dienstag neben viel Sonne, vor allem vom Süden bis in die Mitte einige dickere Quellwolken, später örtlich Schauer oder Gewitter. Die Waldbrandgefahr bleibt hoch. Am Mittwoch lokal Hitzegewitter, vor allem über den Bergen.
Um 23.15 Uhr hat Jessie Bellmer diese Tagesthemen für Sie. Städte im Hitzestress, was Kommunen jetzt tun können, um widerstandsfähiger zu werden. Außerdem Sonntagsshoppen. Die Diskussion über Ladenöffnungszeiten ist wieder da. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.